Ich habe gestern versucht, Ihnen eine Übersicht über das sehr bunte Leben des Grafen Zinzendorf zu geben. Ich will heute, ehe wir morgen an seine Theologie in ihrer Besonderheit eingehen wollen, noch einiges vertiefen von dem, was wir gestern hörten. Wir hörten, er ist von klein auf, wir würden sagen, entschieden christlich erzogen. Das Haus seiner Großmutter und seiner Verwandten stand auf dem Boden des biblischen Evangeliums. Spener war übrigens sein Patenonkel. Das alles hat das Kind von klein auf gesegnet. Es scheint aber nur so, als wäre er so glatt hineingewachsen in den Christenglauben. Bis zum 40. Lebensjahr, das war zwei Drittel seines Lebens, hat Zinzendorf immer wieder auch mit schweren Zweifeln zu kämpfen gehabt. Da weiß man viel zu wenig. Er war ein Kind seiner Zeit. Und mit etwa im Jahre 1700 erwachte der Geist der Kritik, der dann zur Aufklärung und zum Rationalismus führte. Er hatte also sein Leben in einer Zeit geführt, wo die Stoßkraft des alten Pietismus schon zu erlahmen drohte und wo die Macht des Unglaubens von England und besonders Frankreich kommend, aber auch von Holland, auch Deutschland zu vergiften anfing. Der Barockmensch, ich sagte, er ist ein Rokoko, das ist so der letzte Ausstrahlung des Barock. Der Barockmensch war ein unruhiger Mensch. Sein Weltbild änderte sich. Durch eine kritische Philosophie, Cartesius oder Descartes wird er genannt, begründete seine Philosophie auf den absoluten Zweifel. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Das war das Erste, was ihm gewiss war. Alles andere war ihm fraglich. Die Folge davon war, dass das Denken des Menschen nun in den Mittelpunkt trat, obgleich es ja nur ein Teil des Lebens ist. Man vergaß, dass der Mensch nicht so sehr vom Denken als vom Wollen abhängig ist. Das haben wir inzwischen gelernt. Dadurch war das Wollen oft sehr ungezügelt. Die Sünde wurde wenig erkannt. Man schlug sich mit seinen intellektuellen Zweifeln herum, wie viele heute auch. Der Rationalismus ist ja bis in die Gegenwart noch eine Macht geblieben. Schon mit acht Jahren, hatte Zinzendorf, wie er später erzählt, eine schlaflose Nacht, weil ihn der Zweifel, gibt es überhaupt einen Gott, zu überwältigen drohte. Und ich sagte schon, diese Zweifel haben ihn begleitet. Aber er sagte, ich entschied mich für mein Herz gegen den Verstand. Das war ein kluger Schritt. Herz, das ist eben doch das Leben, das Wollende, Fühlende, ganz nahe Leben. Nicht erst abstrakt in der Überlegung. Und er wurde einer, der die Liebe zu Jesus verkündete und lebte. Als er mit 16 Jahren Halle verließ, um zu studieren, schrieb er seiner Mutter unter anderem: Nunmehr ist das liebe Halle verlassen. Wiewohl es aus meinem Sinn nicht kommen wird, wieweil ich lebe, denn da habe ich das gelernt, was mich in Zeit und Ewigkeit glücklich machen kann. Er ist dort im Glauben vertieft und in der Liebe zu Jesus bestärkt worden. Er blieb, wie wir auch hörten, nicht allein. Im gleichen Jahre schreibt, betet er, hilf mir, mein getreuer Heiland, wohl leben und besser sterben, um deines Todeskampfes willen. Das mag uns überraschen, dass ein 16-Jähriger an den Tod denkt. Aber damals war der Tod dem Menschen viel näher als in unseren Tagen. Das große Sterben der Kinder, das Zinsen dort später erlebt, hatte, glaube ich, 10 Kinder gehabt von ihnen, aber etwa 6 schon als Säuglinge starben. Das große Sterben der Kinder erinnerte immer wieder daran, dass wir vom Tod umfangen sind. Wenn Sie in den alten Kirchen, Sie sind ja meistens durch die Bombenkriege zerstört, ich denke auch an die Marienkirche in Lübeck vor der Zerstörung, die alten Epitaphien, das heißt die Sterbetafeln der Patrizier und adligen Familien in den Kirchen, wo sie aufgehängt sind, sehen, dann finden sie immer bei den Barocktafeln irgendein Gerippe oder den Tod mit der Sense oder der Hippe in der Hand. Das war den Barockmenschen nicht schrecklich. Später sind die Menschen erst so furchtsam geworden. Wir werden heute hören, dass die Herrnhuter den Tod nicht sentimental nahmen, sondern als eine Freude, heimzugehen zum Herrn. Darum ist es nicht verwunderlich, dass schon der 16-Jährige so spricht. Auch darin war er dann ein Kind seiner Zeit. Ich sagte, der Barock hat ein neues Weltbild bekommen, nicht nur durch die Philosophie. Es begann der Weltverkehr nach China. Die Portugiesen, die Holländer, später die Engländer, machten die ersten Weltumkreisungen. Amerika rückte ins Blickfeld. Neu-Holland, New York war ja eine holländische Gründung. Pennsylvanien, die Quäker, die in England nicht mehr geduldet wurden oder es schwer hatten, wanderten aus. In Amerika entstand das Land der Freiheit für die, die im Glauben bedrängt wurden von der Orthodoxie in der Heimat. Das gilt vom Pietisten. Johann Jakob Schütz, der Freund Speners, von dem wir das schöne Lied haben, na, wie heißt es gleich? Ich komme gleich drauf. Hatte eine stark kirchenkritische Einstellung. Er war ein Jurist, aber einer der nächsten Freunde Speners in der Kirche von Frankfurt, und seine Anhänger, seine Gemeinschaft ist später auch nach Amerika ausgewandert. Und wenn Schütz nicht so früh gestorben wäre, wäre er wahrscheinlich auch ein Amerikaner geworden. Es lag sehr nahe, es gab, die Welt war größer geworden als nur die nächste Nachbarschaft und wir haben Vers 233 im Gesangbuch. Sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, das schöne Loblied, das Sie alle kennen, geht auf Schütz zurück. Wahrscheinlich hat Schütz die pietistischen Hauszirkel, die Gemeinschaften, die Spener anfing, inspiriert, hat also ihn drum gebeten, die mit Ernst Christen sind, besonders zu sammeln. Aber das lag also in der Luft, das unruhige Reisen des Grafen war ein Ausdruck dieser neuen Lebensgefühle. Man wurzelte nicht mehr in der Heimat, sondern man hatte einen weiten Radius. Die ersten Zeitungen entstanden. Es wurde viel gedruckt und gelesen. Wir wissen das ja von ihm selber auch. Er war also durch und durch ein moderner Mensch. Vielleicht auch darum von vielen verstanden, wenn auch von den Konservativen bekämpft. Bayreuther nennt ihn den ersten Ökumeniker und hat gerade dieser Seite Zinzendorfs viel Arbeit gewidmet. Auch heute noch, ich bekomme regelmäßig den Brüderboten, das Monatsblatt der Brüdergemeinde, da ist immer ein Abschnitt über die ökumenische Bewegung. Sie schließen sich also unserer Kritik am Weltkirchenrat, auch wenn er nicht ganz nach ihrer Fassung ist, nicht an. Aber ich glaube, dass Bayreuther Zinzendorf auf diesem Punkt nicht ganz gerecht wird. Die moderne Ökumene strebt eine Weltkirche an. Jedenfalls eine Vereinigung der Konfessionen und Denominationen. Das war aber nicht das Ziel des Grafen. Er wollte nicht eine Weltkirche haben. Er war sogar sehr kirchenkritisch, weil er sich einerseits mit der Orthodoxie, andererseits mit der entstehenden rationalistischen Kirche zu tun hatte. Aber ihm lag wohl an der Bruderverbindung aller Liebhaber Jesu, aller wirklich Gläubigen. Man müsste richtiger sagen, Zinzendorf war der erste Allianzmensch. Die evangelische Allianz, die ja älter ist als die ökumenische Bewegung, strebt nicht die Einigung der Kirchen an, sondern ist ein Bruderbund von Christen aller Denominationen. Als ich im Vorstand der Deutschen Evangelischen Allianz war, saß ich zusammen mit dem Vertreter der Heilsarmee, mit Reformierten und Lutheranern, Baptisten, Methodisten, mit der Vertreter der Freien Evangelischen Gemeinden, der Versammlung und so weiter. Das ist etwas, was uns ja viel näher liegt und was auch mehr Verheißung hat. Und das war die Stellung Zinzendorfs. Ich habe das an Beispielen gesagt, schon in seiner Brüdergemeinde, die entstand aus den mährischen Brüdern, die freilich seiner lutherischen Kirche sehr verwandt waren, was Luther, wie ich sagte, selbst erkannt hatte. Schon die mährischen Brüder waren ja eine andere Konfession, juristisch gesehen, eine andere Kirchenbildung. Aber sie verwurzelte sich schnell in dem konfessionell-lutherischen Sachsen. Der Graf blieb und wurde eigentlich bis ins Alter umso mehr Schüler Luthers, ohne dass er dem Konfessionalismus verfiel, als hätte nun die lutherische Kirche sozusagen allein Recht. In seiner Brüdergemeinde sammelten sich Vertreter aller möglichen Kirchen, ganz besonders kirchenkritischer Geister, also dieser pietistischen Individualisten. Aber sehr bald auch sehr viel Reformierter. Und in der Zeit, wo er im Herrenhag war, also im Hessischen, da gründete er sehr bald am Rhein in Neuwied, ganz in der Nähe, wo Christa von Fieban ihre Mutter verlor. Wenn sie einkaufen gingen, dann gingen sie nach Neuwied. In Neuwied entstand eine Siedlung für reformierte Gläubige. Nun auch nicht in Ausschließlichkeit, aber damit auch sie das Gefühl hatten, hier sind die gottesdienstlichen Formen und der Katechismus, den wir lernen, wie die wir von klein auf gewohnt sind. Auch sein Verkehr mit den Katholiken beschränkte sich nicht nur auf den Kardinal Noailles in Paris. Er freute sich immer wieder, wenn er katholische Brüder traf, mit denen er im Glauben eins war. Man könnte ja auch an Ter Stegen erinnern, der übrigens kein Freund Zinzendorfs war. Er hatte seine Gründe. Es waren ja, wie wir noch später hören, auch Johann Albrecht Bengel bekämpfte Zinzendorf. Die hatten ein etwas anderes Temperament. Aber ich wollte das nur sagen, dass Ter Stegen ja aus dem Leben der Heiligen, der katholischen Mystiker, vieles veröffentlicht hat, ohne sich daran zu stoßen, dass die Leute nun papsttreu waren. Die Herrnhut der Gemeinde nannte der Graf gerne die mährische Gebrüdergemeinde, weil er die Gedanken der Bruderschaft, Unitas Fratrum, soll ich das auch noch aufschreiben, ein theologisches Blatt heraus, das heißt Unitas Fratrum. Das ist der alte Name der mährischen Brüder, die von Huss abstammten, eine Absplitterung von ihm, die es auch heute wieder in der Tschechei gibt. Aber die mährische Brüdergemeinde von Herrnhut bestand im Laufe weniger Jahrzehnte aus, nicht nur aus mährischen Brüdern. Aber sie wollten alle von den mährischen Brüdern lernen. Die mährische Kirche war durch die Gegenreformation nach dem Dreißigjährigen Kriege, als Österreich Böhmen besetzte, fast ausgerottet. Es gab noch einen Kryptoprotestantismus, also verborgen wie im Zillertal und wie im Salzburgischen. Aber der letzte Bischof, Amos Comenius, den Namen werden Sie aus der Geschichte der Pädagogik kennen, Amos Comenius musste auswandern. Er zog erst nach Lissa in Polen, dann später nach Holland, wo er gestorben ist. Eine, wie kann man nun wirklich sagen, ökumenische Persönlichkeit, über den Konfessionen stehend, ein Mann von geistlicher apostolischer Vollmacht. Er war Bischof. Auch diesen Gedanken müssen wir jetzt eben etwas verfolgen. Sie hatten noch aus der katholischen Kirche den Gedanken der apostolischen Sukzession festgehalten. In der katholischen Kirche kann nur ein Bischof die Priester weihen und auch einen neuen Bischof weihen. Und nach der Auffassung der katholischen Kirche geht dieser geistliche Stammbaum vermittelt durch Handauflegungen zurück bis auf Petrus und die anderen Apostel. Die englische Kirche, die ja auch viel vom Katholizismus behalten hat, hält an dieser apostolischen Sukzession fest. Sie hat bekanntlich auch Bischöfe, auch in der Zeit, wo wir nur Generalsuperintenden oder Prälaten hatten. Nun, ähnlich in der schwedischen Kirche. Und seltsamerweise hat Zinzendorf Gewicht drauf gelegt, auch Bischof der mährischen Kirche zu werden. Der Bischof-Titel, der auch heute noch in der Herrnhut der Gemeinde besteht, hat aber nichts mit dem Kirchenregiment zu tun. Die Bischöfe haben also wohl einen Titel, aber keine Regierungsvollmacht. Als ich den Bischof Baudert in Bad Boll, er ist längst gestorben, ist nur noch seine Kinder da, einmal Herr Bischof anredete, nahm er mir das sehr übel und lief mir noch extra nach und sagt, das ist bei uns nicht üblich. Wir reden niemand mit Herrn Bischof an. Der Bischof hat eigentlich nur eine seelsorgerliche Funktion. und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass die kommenden Bischöfe immer wieder von bischöflicher Hand geweiht sind. Ich muss bekennen, dass ich dafür überhaupt kein Fingerspitzengefühl habe. Aber ich muss Ihnen ja weiter sagen, was geschichtlich ist. Helmut Reichel, der jetzige Pfarrer von Königsfeld, der Brüdergemeinde, die uns nächst Bad Boll geografisch am nächsten liegt, ist auch Bischof geworden und musste voriges Jahr nach Tansania reisen, weil dort ein Schwarzer zum Bischof geweiht werden musste. Nun, ich gönne ihm diese Reise von Herzen und es wird ihm auch sonst wohlgetan haben, die Gemeinschaft mit den schwarzen Brüdern. Aber ich glaube, dass jener Bischof auch ohne die Fingerspitzen von Helmut Reichel bischöfliche Vollmacht gehabt hätte. Aber es gibt gewisse Dinge, die sind in der Kirchengeschichte so verankert, dass wir mit unseren, soll ich sagen, intellektuellen Bedenken, unseren Verstandesbedenken nicht dagegen ankommen können. Also auch Zinzendorf legte Wert darauf, ich möchte Bischof sein, damit die Tradition der mährischen Kirche erhalten bleibt. Aber nun konnte er ja nur von einem Bischof geweiht werden. Amos Comenius war tot. Das war der letzte Bischof. Aber zum Glück vom Grafen hatte Amos Comenius in Polen, wo es auch Reste dieser mährischen Brüdergemeinde gab, die Mähren und Polen sind ja auch schon bluthaft verwandt. Und dieser Bischof Jablonski war nämlich Hofprediger von König Friedrich Wilhelm I. geworden. Ein feiner, gläubiger Mann, der dem König gewiss manchen Dienst getan hat. Und durch die Verbindung mit dem preußischen Hof gelang es dem Grafen, die Erlaubnis zu bekommen, dass Bischof Jablonski den Grafen zum Bischof der mährischen Brüdergemeinde weihte. Der Graf hat von diesem Amt eigentlich gar keinen besonderen Gebrauch gemacht, es sei denn, dass er etliche, darunter einen Bruder Nitschmann, auch zum Bischof geweiht hat und dadurch diese apostolische Sukzession nun auch in der Brüdergemeinde, wie ich schon sagte, bis heute erhalten geblieben ist. Der Graf hat, wie ich vorhin schon andeutete, in steigendem Maße betont, dass er sich als Schüler Luthers, also als lutherisch fühlte. Das tat er nicht nur im Kampf gegen die lutherische Orthodoxie, die ihm nicht wohlgesinnt war und wohl auch mit dafür gesorgt hatte, dass er im Jahre 1736 aus Sachsen ausgewiesen wurde, sondern er wollte selber gerne in diesem noch bunten Gemisch verschiedener Bekenntnisse über seine eigene Haltung Klarheit bekommen. Auch seine Bemühungen, von denen wir gestern schon ziemlich ausführlich hörten, in Stralsund und Greifswald und später in Tübingen, seine bekenntnismäßige Stellung im Luthertum bestätigt zu bekommen, gehörte nicht nur zu der Waffe, die er gegen seine Gegner hatte, sondern wohl auch zur Bestätigung seiner selbst. Er wollte eben nicht in einem Subjektivismus bloß hängen bleiben, wie viele dieser pietistischen Eremiten. Er war ein Mann der Gemeinde, der Ekklesia. Nennen Sie das Kirche, da denken wir immer an die großen Organisationen und an die Ortskirche. Nennen Sie das Gemeinde, dann denken wir mehr an die örtliche Verbundenheit. Nennen Sie das Gemeinschaft, dann ist das noch stärker betont, die Bruderliebe und das brüderliche Verbundensein. Aber für ihn war das alles eins. Er dachte ganz zentral, von Jesus her entsteht Bruderschaft, entsteht Gemeinde, entsteht Kirche, des Neuen Testaments eine heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, wie wir das im apostolischen Glaubensbekenntnis zu bekennen gewohnt sind. Also, und der Graf war dazu ein besonderer Liebhaber der Augsburger Konfession. Ich weiß nun nicht, ob sie uns so bekannt ist, dass wir verstehen können, dass der Graf später noch in Holland und in England, er hat Predigten über die Augsburger, das Augsburger Bekenntnis gehalten, immer wieder betont hat, das Augsburger Bekenntnis vom Jahre 1530, ein Werk Melanchthons, Luther war ja auf der Coburg, aber Luther hat auch dieses ganze Werk bestätigt, dass dieses Bekenntnis, so sagte der Graf, das ausdrückt, was wir glauben. Es ist nicht nur meine Freude an der Kirchengeschichte, dass ich für mich und für Sie wünsche, dass wir doch den kleinen Katechismus Luthers recht gründlich kennen. Wir brauchen ihn nicht auswendig, aber inwendig zu können. Ich habe mal erzählt, dass der alte Vater Spittler, der Gründer der Krischola und der Pilgermission und viele andere Werke, auf seinem Nachttisch neben seinem Neuen Testament einen zerlesenen kleinen Katechismus hinterließ. Er hat ihn offenbar bis zuletzt gern gelesen. Aber Zinzendorf ging noch weiter. Nicht nur der kleine Katechismus, sondern auch das Augsburger Bekenntnis enthält den Inhalt des Neuen Testamentes im Extrakt. Ich habe einmal in Tübingen ein ganzes Semester lang vor dem Professor Traub, der damals da war, eine Vorlesung über die Augsburger Konfession gehört. Natürlich den lateinischen Text, der ein bisschen abweicht vom Deutschen. Ich nehme mir vor, wenn ich in den nächsten Jahren, wie Gott mir schenken mag, noch etwas mehr Zeit habe, dass ich mich wieder der Augsburger Konfession zuwende. Nicht um ein Luthertum zu bestätigen, sondern um gewisse Akzentzeichen zu bekommen für das, was wir im Neuen Testament als das eigentliche Heil erkennen. Also jedenfalls für uns ist eben zu betonen, der Graf liebte die Augsburger Konfession und sagte, ja, das glauben wir, Herrn Huther. Die Reformierten stehen ja auch auf dem Boden der Augsburger Konfession. Ist also da keine Scheidung. Und weil es nur biblischer Inhalt ist, haben auch die Väter Korntals, als sie vor 160 Jahren, 161 Jahren bald, Korntal gründeten, gesagt, wir stehen auf dem Boden der Augsburger Konfession unter Weglassung der Abschnitte, wo es heißt, damnamus, wir verwerfen die falsche Lehre von guten Werken und so weiter, was also in der mittelalterlichen Kirche oder durch die Schwärmer irgendwie unbiblisch hineingekommen ist. Diese Verwerfungsurteile haben die Korntaler Brüder weggelassen, weil sie sagten, dazu sind wir nicht bevollmächtigt. Aber das Augsburger Bekenntnis blieb für ihn sein und seiner Gemeinde Bekenntnis. Aber nicht als Rechtsanspruch. Man hat die Bekenntnisfrage viel auf den Boden des Kirchenrechts geführt. Davon war der Graf, obgleich er Jura studiert hatte, weit entfernt. Ihm lag an lebendiger Gemeinschaft. Das können wir gar nicht stark genug betonen. Der Graf war ein Gemeinschaftsmann cat exochen, das heißt von Grund auf. Berühmt ist das Wort, ich statuiere, kein Christentum ohne Gemeinschaft. Der Einzelgänger, der Eremit, nimmt Schaden. Wir haben den Bruder zu suchen und die Bruderliebe zu pflegen. Ich sagte ja schon gestern, er hat in seiner Gemeinde viele Ämter übernommen aus der alten mährischen Kirche eingeführt. Älteste, Diakone, Mahner, Lehrer und so weiter. Aber das genügte ihm nicht. Er baute ein Haus für die Junggesellen, das Brüderhaus, ein anderes für die Schwesternhaus, ein Witwenhaus. Zeitweise hatten auch die Ehepaare ein gemeinsames großes Haus, wo die Ehepaare dann wohnten. Aber innerhalb dieser Häuser erwartete er, dass sich sogenannte Banden bildeten. Das war nun eine Gemeinschaftsform in der ersten Zeit nach der Gründung Herrnhuts, also besonders nach der Erweckung von 1727. Es sollten sich kleinere Kreise bilden. Dort im Schwesternhaus ein Kreis junger Mädchen oder auch älterer Fräulein. Im Bruderhaus wieder ein paar junge Leute, 4, 5, 6, nicht zu klein, die zusammenkamen zum Gebet, die gemeinsam die Bibel lasen, also kleine Hauskreise, würden wir heute sagen. Innerhalb derer man auch innere Nöte offenbaren konnte, vielleicht auch ein anderer die Fehler bekennen. Auf jeden Fall lag ihm solche Zellen zu bilden, wo wirklich nicht nur jeder für sich ein Christ war, sondern sie miteinander kämpften und beteten um ganze Hingabe an Jesus. Später haben sich dann andere Formen gebildet. Ich sagte schon, die sogenannten Truppen, die vielleicht etwas größere Zahl umfassten, wo dann die Reformierten, die Mähren, die Lutheraner, für sich zusammen waren, aber immer legte der Graf darauf Gewicht, keiner soll allein bleiben. Ihr müsst auch den Schwachen aufnehmen. Sorgt dafür, und die Leiter hatten dafür ein Auge, dass immer wieder Menschen zusammenfinden als kleine Kreise der Brüder bzw. der Schwestern. Er war ein Meister der Bruderliebe. Es entstanden ja auch dann sehr bald noch mehr Orte. Herrenhaag und Neuwied nannte ich. Herrenhaag sollte ein zweites Herrnhut werden, ist aber nach 12 Jahren, wie ich schon beschrieb, aufgelöst worden. Aber es entstand in der Nähe von Oldeslohe, wo früher schon die Mennoniten gesiedelt hatten. In der Nähe von Oldesloe, auf halbem Wege zwischen Hamburg und Lübeck, eine Pilgerruhe nannten sie sich. Eine kleine Brudergemeinde, die nach dem Muster Herrnhuts zusammentrat, aber unabhängig von Herrnhut bleiben wollte. Der Graf hatte nichts dagegen. Aber diese Brüdergemeinde der Pilgerruhe, abgelöst von Herrnhut, blieb nur ein paar Jahre, da löste sich auf. Ich habe nicht ganz die Einzelheiten erfahren, aber es zeigte sich, dass die Trennung von Herrnhut offenbar nicht Gott gewollt war. Die Gemeinde in Holstein verschwand. Dagegen entstand in Nordschleswig, heute auf dänischem Boden, eine Brüdergemeinde mit dem Namen Christiansfeld. Sie besteht heute noch, obgleich sie klein geworden ist. Im vergangenen Jahr hat, wie ich auf dem Brüderboten gelesen habe, das dänische Königspaar diese Brüdergemeinde in Königsfeld besucht und hat am Gottesdienst und an ihren Stunden teilgenommen. So ein bisschen musealer Wert, habe ich den Eindruck. Aber man hält daran fest. Anders wurde es, als der Graf war damals gerade in Amerika, Schlesien preußisch wurde. Sie wissen, schon im Jahre 1740, bald nach der Thronbesteigung, hat Friedrich II., der Sohn Friedrich Wilhelms I., später Friedrich der Große genannt, 1740 bis 1786, 46 Jahre hat der große König Fritz regiert, hat er den ersten Schlesischen Krieg gehabt und Schlesien besetzt. Es gab dort evangelische. Sie hatten sogar ihre Gnadenkirchen,
Das hatte Karl der Zwölfte, der Schwede, nach dem Nordischen Kriege von Österreich erreicht, dass etwa 6 Kirchen in Hirschberg und in Gleiwitz und anderen Orten entstanden, wohin dann die Evangelischen wandern konnten, um evangelischen Gottesdienst zu haben. Aber im Ganzen war das habsburgisch regierte Land natürlich stramm katholisch und in Breslau herrschten die Jesuiten. Der König war ja ein stockungläubiger Mann, aber er hielt was auf Religion, wenn man so sagen soll. Er war kein Gottesleugner, aber er war ein Freigeist. Als man ihm vorwarf, dass in Breslau die Katholiken solch eine Macht hätten, hat er das berühmte Wort geschrieben: In meinem Reiche kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Dieses Wort stammt aus jener Zeit. Wer es katholisch werden, wer wäre evangelisch, das ist seine Sache. Ich will ihn nicht zwingen. Das ist so der Toleranzstandpunkt der Aufklärung, die ja überhaupt keine letzte Wahrheit kannte. Denken Sie an Lessing mit den 3 Ringen im Nathan in Weisen. Aber nun lag doch dem König sehr daran, dass eine gewisse Gegenströmung gegen die Übermacht der katholischen Kirche in Schlesien entstand, denn sein Königtum war, bis auf gewisse rheinische Bezirke, fast rein protestantisch. Pommern und Ostpreußen und die Mark und die Neumark und so weiter, das waren urlutherische Länder. Und darum hat er den Brüdern in Herrnhut, ich betone, in Abwesenheit vom Grafen, vorgeschlagen, kommt nach Schlesien, ich gebe euch das Recht einer Freikirche. Das war eine ganz neue Sache. Das gab es ja damals, da gab es keinen Methodismus und keinen Baptismus und keine freien Gemeinden. Aber die Brüder, besonders die mährischen Brüder, die das ja kannten aus ihrer alten Zeit vor der Gegenreformation, griffen gerne zu und so entstand die Herrnhuter Brüderkirche als eigene Kirche neben der Landeskirche. Wie auch heute, bei aller Freundschaft und bei aller Verbundenheit, die Pfarrer wechseln von hüben nach drüben und so weiter. Als der Graf das hörte, war er todunglücklich. Der wurde richtig zornig darüber. Aber das ließ sich nicht rückgängig machen, zumal der König dahinter stand und er hatte einen eisernen Willen. Und der Graf musste sich damit zufrieden geben. Dadurch, eigentlich durch Friedrich den Großen, ist Herrnhut und seine Gründungen juristisch eine Freikirche geworden. Was hatte der Graf denn eigentlich vor? Er wollte, dass seine Herrnhuter eine innerkirchliche Gemeinschaftsbewegung waren. Wie hörte etwa der Gnadauer Verband. Das war sein Ideal. Und wo sich Herrnhuter finden, etwa in Basel, in Bern, in Göteborg, in Stockholm, wo keine eigentliche Gemeinde ist, dann nennen sie sich Sozietät. Diese Sozietäten habe ich oft besucht, sowohl in Stockholm wie in Bern. Winzig kleine Kreise, die zum Teil schon wegschmelzen, weil es jetzt andere Formen gibt. Aber sind nichts anderes als unsere Gemeinschaften, wollen auch nichts anderes sein. Das wäre eigentlich das Ideal gewesen, dass der Graf gehabt hat. Aber nun entstanden bei dem starken Zustrom nach Herrnhut viel zu groß, als der Graf es haben wollte. Er hat oft gesagt, genug, er hat abgelehnt. Er hat sehr genau prüfen lassen, wenn jemand kam, denn er wollte ja nicht eine Massenbewegung. Darin war er sehr nüchtern, dass er wusste, eine Massenbewegung ist immer eine Wassersuppe. Und er wollte konzentrierte Kraft. Und so entstanden eben neue Siedlungen. Zuerst Neusalz, nicht weit von der Oder in Niederschlesien. Dann Gnadenberg in Oberschlesien. Dann durch den Grafen Seidlitz, der aus dem katholischen Gefängnis befreit wurde, ganz an den Bergen im Süden, gnadenfrei, ein ganz besonders gesegneter, reicher Ort. Ich habe mal eine Woche evangelisiert, es war wunderschön da. Gnadenfrei, einer von den Reichels war damals auch dort Ortspfarrer, Samuel Reichel. Gnadenfrei, dann später Gnadenfeld, wo auch jahrzehntelang das Seminar der Brüder war, der Predigerseminar. Und schließlich Nieski in der Nähe der Oberlausitz, wo das Diakonissenhaus der Herrnhuter heute noch besteht. Schlesien war also reich an Siedlungen der Brüdergemeine. Und von dort ist viel Nachwuchs gekommen. Neu gnadenfrei an der holländischen Grenze ist eine Siedlung von Leuten, freilich weniger aus Schlesien als aus Polen. Also das waren ganz besonders, wie soll ich sagen, pietistisch geprägte Gemeinden. In Hamburg sollte auch solch eine Gemeinde entstehen. Da hat aber die sehr konfessionell lutherische Kirche es abgelehnt. So wurde nur eine Sozietät daraus, die aber heutzutage sehr lebendig ist, weil da viel Flüchtlinge hingekommen sind. Dagegen entstand eine kleine Gemeinde in der holsteinischen Nachbarstadt, heute mit Hamburg eingemeindet, nämlich in Altona. Altona war vielfach die Zufluchtsstätte von Geflüchteten, um ihres Glaubens Geflüchteten, wie Holland schon früher. Die Mennoniten hatten dort viel Zulauf. Wir wissen, dass Gossner später von einem mennonitischen Kaufmann dorthin eingeladen wurde und Amalie Sieveking in jenem Hause von Gossner eingesegnet wurde. Nun, auf jeden Fall, es entstand also eine Gemeinde. Wenn ich nicht irre, ist es dasselbe Kirchlein, in der ich später im Auftrag der Mennoniten, die das Kirchlein erbten, evangelisiert habe. Ganz nah von der Reeperbahn St. Pauli, diesem schrecklichen Schmutzfleck Deutschlands, stand ein kleines Kirchlein, ich muss leider sagen, stand, es war ein hübsches Kirchlein, aber durch den Bombenkrieg zerstört, in der ich eine Woche lang evangelisierte. Das war der Mittelpunkt der Herrnhuter gewesen, ehe sie die Kirche den Mennoniten übergaben. Aber sehr bald waren auch die Grenzen überschritten. Es entstand in Holland eine Siedlung Herrendijk. Dijk ist der Deich. Stück hieß natürlich auch ursprünglich Dijk. Und wenn wir holländischen Besuch haben, wird er immer Bruder Dijk genannt. Van Dijk, der große Dichter, ist auch aus Holland. Das sind die Deichbauer. Herrendijk und sehr bald auch Herrenseis. Das waren die holländischen Siedlungen. Erst Herrendijk, das ist heute, wenn es noch besteht, ganz klein, aber Seist, ein alter Oran, ein kleines Oranierschloss, kaufte der Graf, da bin ich auch gewesen auf meiner Hollandreise, es liegt wunderhübsch, darum die schönen alten Gebäude. Vor einigen Jahren ist dort ein Haus abgebrannt in der Nacht, eine schreckliche Geschichte. Das wurde der Mittelpunkt in Holland. In Holland fand er sehr viele Freunde. Er kam nach Amsterdam und predigte dort. Und heute sind in Holland große Herrnhutergemeinden. Aber die meisten sind schwarze Leute. Das sind die Auswanderer von Suriname, Hauptstadt Paramaribo, Südamerika, Holländisch-Guyana, das ja ein selbstständiges Land geworden ist und arm ist. Und sehr viele Surinamer, Tausende, sind nach Holland gewandert. Davon sind sehr viele schon aus ihrer Heimat Suriname Herrnhuter und bilden heute große Gemeinden in Rotterdam und Umgebung. Wie viel inneres Leben da ist, das weiß der Herr, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kommen die, auch diese schwarzen und braunen Brüder oft nach Korntal, nicht nach Korntal, nach Königsfeld. Es wird gute Gemeinschaft gehalten. Diese Gemeinden in Suriname, also so heißt das Land, die frühere holländische Kolonie in Südamerika, ist lange auch von Missionaren gepflegt worden, war eigentlich eines der Lieblingsgebiete der deutschen Herrnhuter. Ist aber längst selbstständig als Kirche, wie auch auf den Inseln Curaçao, St. Thomas, Antigua, Santa Cruz, so wie die kleinen Inseln heißen. Die haben ihre eigenen schwarzen Bischöfe. Vor der Entstehung der Mission war ja gestern schon die Rede. In Nicaragua, dem unruhigen Lande heute, besteht auch eine große herrnhutische Mission. Die wird aber, wenn auch deutsche Freunde es stützen, wesentlich von den amerikanischen Herrnhutern heute getragen. Wie auch die Arbeit im Himalaya, in Leh, L-E-H geschrieben, wo ein paar hundert Tibetaner Herrnhuter geworden sind. Unter ihnen war dieser prachtvolle Mann, den ich auch mal in Königsfeld kennenlernte, Elia Tsetang Puntsok, ein Mann aus hohem lamaistischem Adel, der die Bibel las, um sie zu widerlegen und durch das Wort Gottes überwunden, ein entschlossener Bekenner des Auferstandenen wurde. Eine einzigartige Persönlichkeit. Ich habe schon früher von ihm her erzählt. Als er zu uns sprach, er sprach Englisch, wurde übersetzt, da war mir besonders eindrucksvoll, als er sagte, Jesus muss uns näher sein als unsere eigene Seele. Und ohne Jesus wäre der Himmel eine Hölle. Und mit Jesus ist die Hölle ein Himmel. Das war ein rechter Herrnhuter, dieser Christozentrismus, es kommt alles auf Jesus an. Er hat dann noch vor seinem Tode für die geflüchteten Tibetaner in Nordindien, Parvatipur heißt es, glaube ich, oder ähnlich, hat er ein großes Schulwesen gegründet, das jetzt, wenn ich nicht irre, sein Schwiegersohn Iris gestorben, aber seine Witwe lebt noch, auch für Inder geöffnet ist. Ein großes, nach herrnhutischem Muster, eine vorbildliche große Schule für Jungen und Mädchen. Aber das sind nun indirekte Sachen, längst nach dem Tode von Zinzendorf entstanden. Ich wollte nur sagen, alle, das ist ein Zeichen, man sagt nicht umsonst, Zinzendorf war ein Welteroberer. Er hat gar nicht irgendwie systematisch das Land erobert. Im Gegenteil, wir werden übermorgen noch hören, dass er vielfach das Los sprechen ließ, wohin und wer in die Mission gehen sollte. Warum und wieso, das wird noch zu sprechen sein. Aber so ging ein Missionar Schmidt auch noch zu seinen Zeiten zu den Hottentotten nach Südafrika. Er hat nur einige Jahre dort wirken können, da wurde er ausgewiesen. Aber als eine Generation später die Missionare nach Südafrika kamen, haben sie noch Spuren gefunden dieser Arbeit. Und Schmidt war unvergessen. Diese ersten Pioniere der Herrnhuter Arbeit waren eben wirklich mit einer besonderen geistlichen Vollmacht angetan. Ich habe gestern wohl vergessen zu sagen, dass später die Ausweisung aus Herrnhut aufgehoben wurde. Er ist ja dann auch in Herrnhut gestorben, das hatten Sie dann insofern schon voraussetzen können. Soll ich noch einiges sagen über die sogenannte Sichtungszeit? So nennt man die Zeit von 1700 etwa 43 bis 50 im Herrenhag. Wir würden es nach meinem Maßstab eine schwärmerische Zeit nennen. Der Rokoko-Mensch in seiner Tändelei und Spielerei bemächtigte sich des geistlichen Lebens der Herrenhuter. Damals entstanden solche alberne Ausdrücke, dass man von der Dreieinigkeit sprach, von Papa, Mama und Bruder Lämmelein, der Heilige Geist, die Mutter und so weiter. Natürlich etwas albern, Sie können sich denken, was das für ein Futter war für die Gegner Zinzendorf, die schon darauf lauerten, ihm was auszuwischen. Zinzendorf selber war nicht ganz unschuldig dran, obgleich er die meiste Zeit in Amerika war. Sein Sohn Renatus hat da stark mitgemacht. Und dann hat Zinzendorf allerdings die Vollmacht gehabt, die Sache abzudrosseln. Und mit dem Jahre 50 unter der Auflösung des Herrn Haags hörte diese Zeit auf. Man machte Theaterspiele und Illuminationen und Prozessionen mit Fähnchen, wie manche schwärmerische Kreise es auch heutzutage lieben. Aber es war nicht ein geistlicher Fortschritt. Dahinter lag der Gedanke, Christsein ist etwas Fröhliches, nicht Finsteres, wie die Pietisten in der zweiten Generation in Halle taten, nicht streng gesetzlich für die Orthodoxen mit ihren Zornesfalten auf der Stirn, sondern ein kindliches Fröhlichsein. Wir sind ja Kinder Gottes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt. Aber nun in einer Form, die für uns heute völlig unerträglich ist. Und Gott hat ja dann als auch gestrichen, der Herrenhag musste verlassen werden, und wenn heute zu unserer Freude das wieder aufgebaut wird, dann gewiss in ganz anderem Sinn. Seine Gemeinschaftspflege zeigte sich auch darin, dass er sich solche Mühe gab, wo solche Gemeinschaft nicht da war, sie zu bilden. Ich habe von Berleburg und Wittgenstein erzählt und auch von Pennsylvanien. Aber die Hoffnung, dass sich alle einigen würden, hat sich nicht gezeigt. Die zentrifugalen Kräfte waren doch noch größer. Aber dann entstand noch zu Lebzeiten des Grafen eine Arbeit, die von großer Wichtigkeit war. Vielleicht soll ich morgen darüber noch mehr erzählen, die Zeit ist hier ziemlich um. Die sogenannte Diaspora-Arbeit. Diaspora nennen wir gewöhnlich die Zerstreuten, etwa die evangelische katholische Umgebung, die vom Gustav Adolf Verein betreut werden. Das meinte Zinzendorf und die Herrenhuter nicht, sondern es war die Bemühung, in der Zeit der Glaubenslosigkeit des Rationalismus und Modernismus die Stillen im Lande, die einzelnen Gläubigen in den Dörfern und Weilern, in Wäldern und auf Feldern aufzusuchen und zu stärken. Eine ganz wichtige, große Arbeit. Darüber darf ich dann morgen noch ausführlicher erzählen, ehe wir dann auf seine Theologie kommen. Wir beten noch. Lieber Herr, schenk uns auch solche Liebe zu dir und zu den Brüdern und Schwestern. Und lass uns nie Einzelwege gehen, sondern immer den Nächsten suchen, mit dem wir zusammen beten und glauben und dienen. Dazu hilf in Gnaden. Amen.